Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer das hier auch hört. Ihr hört den Dolphinstrife und mein Name ist Micho. Und ich mache den Dolphinstrife nicht alleine, sondern ich habe den Tilo dabei. Herzlich willkommen, Tilo.
Wunderschönen guten Abend, moin.
Und nach der Bye Week können wir uns endlich wieder freuen auf ein richtiges Spiel. Und so haben wir von Anfang an einen Gast dabei. Soweit ich weiß, Fan der Indianapolis Colts. Stefan, richtig?
Genau, Spitzname Schulle, aber Stefan ist richtig. Bin von der German Plus Blue Nation vom Podcast For the Shoe und freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Ja, da wird es einiges geben, über das wir reden können, denn wir können es kurz machen. News haben wir gar keine, was die Miami Dolphins angeht, beziehungsweise keine, die nicht etwas mit dem kommenden Spiel zu tun haben, wo wir nicht darauf eingehen werden. Das heißt, wir können uns in Ruhe mal zu Gemüte führen, was so im Rest der Liga los war. Und wie üblich habe ich dann halt eben auch hier drei Schlagzeilen, die auf den letzten Spieltag bezogen sind. Das heißt, Schlagzeile 1. Mayfield glänzt trotz Fehlern. Rattler ist chancenlos bei NFL-Debüt. Die Buccaneers zerschmettern die Saints mit 51-23. Tilo, hast du es gesehen?
Teilweise. Ich habe letzte Woche endlich mal wieder Red Zone geguckt, was sonst natürlich, wenn wir spielen, ausfällt. Deswegen das, was man so mitbekommen hat, habe ich davon gesehen. Zweite Gedanken dazu. Ich fand jetzt die erste Halbzeit, muss man natürlich dann sehen, so eindeutig war das gar nicht. Das war im Prinzip ja nur das letzte Quarter, wo die Buccaneers dann so aufgedreht haben. Und dann natürlich in einer sehr, sehr dominanten und auch, naja, ich würde es fast faszinierende Art und Weise nennen, denn ich finde das, was Baker Mayfield da bei den Bucks so leistet, jetzt im zweiten Jahr in Folge, das ist schon sehr beeindruckend und zeigt so ein bisschen anknüpfend daran, wie wir immer über Quarterback diskutieren, dass man vielleicht doch nicht so früh die Quarterbacks abschreiben sollte und ein Baker Mayfield ist auf dem Weg, ein legitimer Top-10-Quarterback zu werden.
Ja, Stefan, siehst du das auch so? Legitimer Top-10-Quarterback, Baker Mayfield?
Ja, auf jeden Fall. Also, er hat ein gutes Team gerade mit, man merkt halt, mit einer Offense, mit einer guten O-Line und Wide Receiver funkt einfach. Das hat er in der Vergangenheit halt nicht gehabt bei den Browns. Also auch einfach, dass es da nicht gepasst hat. Und da hat man ja so ein bisschen bei den Rams schon gesehen, dass es besser wurde. Und jetzt hat er ein perfektes Umfeld. Das macht halt einfach ein Quarterback macht das so viel aus. Das sieht man bei so viel, bei Sam Darnold gerade. Deswegen kann er auf jeden Fall so top 10 Quarterback werden. Für mich muss er es erstmal konstant über die ganze Saison beweisen. Letzte Saison hat das ja schon ein bisschen gemacht, aber muss mal schauen. Wenn die Buccaneers in die Playoffs kommen, dann kann man so langsam sagen, Top 10.
Ja, also ich fand Mayfield damals im Draft schon ziemlich cool. Das war allerdings ein Draft, an den ich nicht gern zurückdenke, weil mein Nummer 2 Quarterback war der berühmte Luke Fork. Der verfolgt mich, glaube ich, den Rest meines Lebens. Zumindest solange Baker Mayfield auch noch in der Liga spielt, weil es derselbe Draft war. Faszinierend fand ich dagegen Rattler. Ich finde, er hat als Rookie gar nicht so schlecht gespielt und konnte für die Niederlage letztendlich nichts. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber naja, so viel schlechter als der K ist er jetzt nicht gewesen.
Nee, auf jeden Fall. Also am Anfang war das, gerade die erste Hälfte waren die Saints ja mit tonangebend. Also das war für einen Rookie auf jeden Fall gut. Dann am Ende hat man gesehen, dass die Bucks-Defense dann doch schon Zugriff gefunden hat. Und dann wurde es auch ein bisschen wilder. Aber für sein erstes Spiel als Rookie war das gut. Wir müssen ja so ein bisschen gucken. Spencer Rattler ist ja auch so ein Quarterback. Der ist ja gefallen relativ tief, nachdem er vor seinem Draft das Jahr davor als Top-5-Pick gehandelt wurde. Der wurde dann ja verdrängt von Caleb Williams und man weiß gar nicht so genau, warum er so tief gefallen ist. Da gab es ja diese Quarterback-Serie, wo er nicht so sympathisch rüberkam. Aber dass da ein grundlegendes Talent vorhanden ist, das ist, glaube ich, klar. Und man ist da vielleicht so ein bisschen immer zu schnell, weil es ist ja nur ein Viertrunden-Pick gewesen.
Gut möglich. Aber apropos Rookie und apropos Quarterback, wäre meine nächste Schlagzeile. Chargers siegen unspektakulär. Dobbins dominiert am Boden. Bonix späte Touchdowns kommen zu spät. 23-16 gegen die Broncos. So.
Stefan, mal wieder der bessere Quarterback, die Mannschaft mit einem besseren Quarterback gewinnt halt. Da macht halt einer, allein gute Defense macht halt nicht alles aus und ein Herbert ist einfach ein Top-Quarterback und der macht halt einfach weniger Fehler und dann kriegt man auch eine Broncos-Defense nieder und der Patrick Surtain fällt halt raus und dann sieht halt gut aus für die Chargers.
Was ich so faszinierend finde, ist tatsächlich, dass eigentlich ja nicht Herbert, also gut, du hast recht, Stefan, Herbert hat wenig Fehler gemacht, aber der eigentliche Star des Spiels war natürlich J.K. Dobbins, lange immer wieder verletzt und jetzt plötzlich kriegt er da richtig, richtig gutes Laufspiel hin. Thilo, wäre das auch unser Weg zum Erfolg irgendwann?
Welcher jetzt?
Laufspiel und keine Fehler machen.
Laufspiel und keine Fehler machen ist immer gut. Fehler machen sollten wir nie, auch nicht beim Passspiel. Also, ob jetzt der Erfolg über das Laufspiel kommt oder dann über unsere, in Anführungsstrichen, kreative Passing-Offense, das soll mir egal sein. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das Ganze? Wie Ganze kann man das reproduzieren über lange Saison? Und ich glaube, bei den Chargers ist das so, ich bin mir nicht sicher, ob da deren Identität langfristig wirklich zu deren Spielermaterial passt. Also ein Run-First-Team, so wie es damit aufgebaut werden soll, so wie es den Eindruck macht, mit einer massiven O-Line und dann extremer Investition in das Running-Game, aber dazu dann ein Justin Herbert. Ich weiß nicht, ob das Ressourcenverschwendung in Anführungsstrichen ist, ob man da nicht einen anderen Ansatz wählen sollte, der dann erfolgreicher ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, bei uns, das geht bei uns nicht, da sind wir so meilenweit von entfernt, weil uns die O-Line fehlt. Sind wir mindestens 3 Off-Season und einen kompletten Turnaround von entfernt, dass das im Moment keinen Sinn macht, denn wir haben einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist allbekannt der Weg, der über Speed definiert ist und das ist einfach das ganz andere Spektrum, was bei den Chargers die offensive Identität ist.
Ja, wäre es nicht eigentlich das, was man letztendlich von Bo Nix erwartet hätte? Aber der dann ja halt eben zu spät hat. Er hat ja mehr Touchdowns sogar geworfen als Justin Herbert. Aber die Spielart und Weise, würde die nicht eher zu einem Bo Nix passen? Thilo?
Ja, ich muss sagen, ich war im Pre-Draft bei Bo Nix nicht so richtig drin und habe auch jetzt nicht massiv irgendwie was ein eigenes Bild mir gemacht, außer das, was man halt im Podcast hört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Quarterback-Analyse war im Vorfeld nicht so mein Hauptaugenmerk. Deswegen kann ich zu Bo Nix auch nur immer das sagen, was ihr alle aus anderen Podcasts nämlich hört. Da habe ich einfach kein eigenes Bild mir gemacht. Ich glaube, Bo Nix, der ist noch nicht so weit, wie man es erhofft hatte. Er war ja pre-draft so derjenige, der am ehesten und am schnellsten fertig sein sollte, der dann die wenigen Fehler macht. Er hat jetzt 1-2 gute Runs auch gehabt, die der Broncos Offense so ein bisschen Upside gegeben haben. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist das offensiv jetzt wenig spektakulär und wenig, wo man irgendwie, wenn man jetzt das nicht mit den Broncos hält, groß aufhalten muss. Also ist meine Meinung. Ich habe dazu aber, muss ich ehrlich sagen, zu wenig von den Broncos gesehen. Ganz klar.
Gut, dann ist meine letzte Schlagzeile, auch sie geht, bei ihr geht es wieder um Quarterbacks. Trevor Lawrence vom Generational Talent zum teuren Fehlgriff. Die Jaguars stehen nach 1-5 Start am Abgrund. Thilo, dann fang du diesmal an.
Also teurer Fehlgriff würde ich sagen, das ist dann zu Bild-Zeitungsniveau von der Schlagzeile her. Aber ich finde, und das liest man so oft, wenn man auf Twitter unterwegs ist, Trevor Lawrence hat immer noch dieses Narrativ bei vielen des First-Round-Talents Wunderkind, irgendwie der Quarterback vor Caleb Williams, der das größte Versprechen nach Andrew Luck war, so wie man das liest. Und bei vielen hat man das Gefühl, ist das auch noch im Kopf. Ich meine, Urban Meyer war sicherlich kein gutes Coaching, das kann man auch im sicherlich Trevor Lawrence zugute halten. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, muss man Trevor Lawrence ein bisschen doller in die Kritik nehmen, wenn diese Geschichte in Anführungsstrichen alle anderen sind schuld, außer Trevor Lawrence, ist für mich irgendwann mal zu Ende erzählt. Also ich meine, dass das Spiel jetzt in England, das haben wahrscheinlich viele mal ganz gesehen. Schulle sieht viele, beziehungsweise sieht mehr Jaguars-Spiele im Jahr wahrscheinlich dann irgendwie live, als wir es tun. Aber wie gesagt, also für mich ist die Geschichte, alle sind schuld, außer Trevor Lawrence, irgendwie mal zu Ende erzählt. Er muss da zum Beispiel bei diesem Einwurf, muss er Brian Thomas wide open treffen, der unterwirft er völlig. Und teurer Fehlgriff, nein, aber die Jaguars sind nach 2 First-Round-Picks innerhalb von 2 Jahren sind sie nicht da, wo sie eigentlich sein sollten, wenn man Jaguars-Fan ist. Und da spielt Trevor Lawrence meiner Meinung nach eine größere Rolle, als einigen lieb ist.
Ja, Stefan, wie sieht's aus? Trevor Lawrence, großer Fan von ihm?
Also gegen uns hat er ja geliefert, ja, wenn man es so sieht. Ich finde, man erwartet zu viel. Also es ist das ganze gesamte Team in den Jaguars. Es ist irgendwie Trevor Lawrence kam und es wurde gleich als der Heilsbringer und mach mal. Aber man sieht halt bei den Jaguars, da ist das Problem tiefer. Die Wide Receiver fangen die Bälle nicht, außer Ryan Thomas. Da sind Drops dabei gewesen. Ich habe mir das Spiel angeguckt bei den Chicago Bears. Also das war, denke ich mir so, das muss gefangen werden. Ridley kriegt da, ich weiß nicht, kriegt der 90 Millionen oder so über 3 oder 4 Jahre, 4 Jahre oder 70, und fängt da keine Bälle. Also das ist ja so schlimm. Und dann kommt halt auch ein Trevor Lawrence dann aus der Rolle, und dann macht er Fehler. Also gegen uns, da kam er gut rein, die Bälle wurden gefangen und so, die Defense sah wie immer kacke aus. Und da war er richtig gut. Er hat da die Bälle angebracht, hat gut gespielt, hat, glaube ich, einen Pick geworfen trotzdem. Aber trotzdem sah es gut aus. Und ich glaube, das Problem ist tiefer, liegt nicht nur an Trevor Lawrence. Ja, er ist vielleicht nicht der Heilsbringer mehr, also wie man ihn damals gedraftet hat, weil einfach zu viel passiert ist. Aber das Talent sieht man doch ein bisschen. Und ich glaube, aktuell liegt es teilweise am Coaching und einfach an, keine Ahnung, das System Jaguars. Ich weiß auch nicht, die haben auf Papier eigentlich gute Spieler, aber übrigens nicht auf dem Feld. Und dann stehen die 1-5 und ich glaube, wenn man die Jaguars fragt, dann denkt man so, ja, warum stehen wir denn 1-5? Wir haben doch eigentlich ein gutes Team. So. Aber an sich verlieren die halt einfach durch dumme Fehler die Spiele. Und da muss Trevor Lawrence auf eigene Nase fassen, dass er mit seinen manchmal Würfen, die halt einfach so grottig sind, dann auch so ein Spiel aus der Hand gibt. Und das hat man gegen die Texans gesehen. Wenn ihr das Spiel gesehen habt, die hätten das gewinnen müssen eigentlich, weil die waren dran und dann sind die in der Red Zone und kriegen es da nicht gebacken, den Touchdown zu machen und verkacken es dann da am Ende. Also es waren in der Vergangenheit bei den Jaguars immer so eine Spiele, die sind dran, können gewinnen und am Ende haben sie dann irgendwie dumme Entscheidungen, auch Coaching-Entscheidungen, wo die dann die Spiele verlieren. Also ich werde Trevor Lawrence nicht abschreiben, aber um auf Tilo zu sagen, es ist auf jeden Fall nicht dieser General Talent, sieht man aktuell noch nicht, wie er gedraftet wurde.
Also ich muss auch sagen, Trevor Lawrence ist so das klassische Beispiel dafür, warum der Draft auch als Lottery bezeichnet wird. Der Hype war deutlich größer als bei Caleb Williams, fand ich zumindest. Und es hieß, Trevor Lawrence wäre nicht nur das größte Versprechen seit Andrew Luck, sondern das größte Quarterback-Versprechen seit Ewigkeiten. Der beste Quarterback, der je aus dem Draft gekommen ist, so hieß es. Der wurde überlebensgroß gemacht, dass er natürlich diesen Anforderungen, natürlich diesem Ruf nie gerecht werden konnte. Das ist schon klar. Aber ich finde auch, dass man sieht, dass man College-Leistungen halt eben nicht auf die NFL übertragen kann. Dazu gehört eine ganze, ganze Menge mehr als nur bestimmte Skills, die Trevor Lawrence mit Sicherheit hat. Und ja, wie finde ich Trevor Lawrence jetzt letztendlich? Ich muss sagen, und deswegen bin ich auch so ein bisschen auf dieses, wie Tino so schön gesagt hat, Bild-Zeitungsniveau gekommen. Natürlich soll das provokant sein, aber ich finde schon, dass Trevor Lawrence jetzt auch nicht übermäßig gut spielt und er hat einen verdammt guten Vertrag bekommen. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal die Frage, und zwar an alle beide. Ich weiß, Stefan, du kannst da zum Beispiel nicht ganz so viel sagen, aber trotzdem wäre es schön, wenn du dir mal Gedanken machen würdest. Fangen wir mal an, Tilo. Würdest du Trevor Lawrence gegen Tua tauschen? Und warum?
Ja, das ist natürlich in einem Dolphins-Podcast jetzt ein Thema, an dem man sich nur die Finger verbrennen kann. Wie können wir das vernünftig, sachlich in Anführungsstrichen aufarbeiten. Also die Spielertypen kann man nicht vergleichen. So. Über Tua schwebt natürlich leider seine Gesundheit. Und wir hoffen alle in Anführungsstrichen, dass das jetzt die letzte Concussion war und dass, wenn er dann wiederkommt in 2 bis 5 Wochen, dass wir dann den Turnaround schaffen offensiv, dass das alles anders aussieht und dass wir dann den Tour kriegen, den wir letztes Jahr hatten. Ein für mich borderline Top 12 Quarterback, der die Offensive gut umsetzt, der die Receiver einsetzt. Dann bin ich damit fein. Dann bin ich auch mit Tours Vertrag damit fein. Als Spieler. Dann will ich ihn nicht, weil ich ihn einfach auch persönlich wesentlich sympathischer finde von der ganzen Art und Weise als Trevor Lawrence. Das ist auf völlig unsachlichen Faktoren berührt. Ich habe mit Trevor Lawrence keinen Kontakt, aber einfach, wenn man das, wie er sich so gibt, dann finde ich Tua einfach massiv sympathischer. Das muss ich als Dolphins-Fan, glaube ich, auch irgendwie auch sagen. Wenn ich jetzt aber so ein bisschen die Dolphins-Brille da rausnehme und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das ja vor Wochen schon mal gesagt, ich befürchte einfach, das war nicht Tuas letzte Concussion. Und dann irgendwann wird auch dieses Thema Karriereende über Tua vielleicht dann doch schneller kommen, als wir uns lieb ist. Und dann sitzen wir auf einem Vertrag, der zum Teil fest garantiert ist und stehen vor dem Nichts. Unter den Voraussetzungen würde ich natürlich Trevor Lawrence eher nehmen, weil er eben diese, wir nennen es einfach mal, diese Verletzungshistorie im Gegensatz zu einem Tour nicht hat. Aber das ist ein emotionales Thema. Wenn wir das ausklammern, dann für mich Tour über Trevor Lawrence eindeutig. Sportlich ist Trevor Lawrence immer noch ein bisschen der Spieler mit der größeren Upside, auch für mich. Aber das würde mich dafür nicht sorgen, dass ich ihn eintauschen würde. Wenn wir die Gesundheit dazu nehmen, dann müsste ich die Frage eventuell mit Ja beantworten. Ja.
Stefan, was würdest du denn jetzt aus der Ferne sagen? Tua oder Trevor Lawrence?
Also ich würde persönlich Trevor Lawrence mit Tua tauschen. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt, weil Tua einfach immer aus der Sicht der Gesundheit, weil es einfach, glaube, man hat ja den Film mit Will Smith einmal gesehen, was Concussion da alles ausmacht. Ich glaube, es würde ihn gut tun, wenn er jetzt einfach, das hat Andrew Luck damals gemacht, war auch eine schwierige Entscheidung. Er hat aus einer sehr ungünstigen Situation gemacht, wo wir alles draufgebaut hatten und er kurz vor der Saison einfach aus dem Nichts aufgehört hat. Also für uns als Fans aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob das Coaching-Staff schon wusste. Und Tua muss die Entscheidung auch irgendwann treffen und ich glaube, er wird die treffen und er wird, glaube ich, nicht mehr lange machen, weil die Concussion ist halt einfach eine Sache. Er wird sein Spielstil nicht ändern. Und wenn er es nicht ändert, dann muss er es, glaube ich, aufhören. Und ich, Trevor Lawrence, finde ich, glaube ich, unter eurem Coaching-Staff und mit Hill und Waddle, glaube ich, wird Trevor Lawrence so viel besser aussehen, wenn der einmal in den Flow reinkommt, dass er die Sicherheit hat, dass die Line hält, dann ist Trevor Lawrence gut. Das hat man gegen uns gesehen. Da hat er die Sicherheit gehabt, hat kaum Pressure gehabt und da sah er gut aus. Und wenn dann mit Tyreek Hill das alles passt, dann glaube ich einfach, dass Trevor Lawrence noch ein Tuck besser ist als Tour und dann habt ihr, glaube ich, mehr Spaß und er ist einfach auch nicht so verletzungsanfällig wie Tour.
Ich bin gespannt dazu, verletzungsanfällig als letztes, ob Tua der erste Quarterback in der NFL sein wird, der mit der Guardian Cap spielt. Ob das möglich gemacht wird und er damit spielt. Also man sieht es für mich, ich sehe es immer mehr, finde ich, das Gefühl, dass man es mehr sieht oder es fällt einem mehr auf. Quarterback natürlich noch nicht. Ich bin gespannt, ob es bei Tua der erste ist, der es möglich gemacht wird.
Ich würde gar nicht so sehr auf das Thema Verletzungen bei Tua. Jeder kennt meine Meinung dazu. Wir haben oft und lang und breit über das Thema Concussion geredet. Da würde ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Die Frage, die ich mir tatsächlich stelle bei der Frage Trevor Lawrence oder Tua, ich sehe die beiden nicht weit auseinander. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten. Tua ist in meinen Augen der akkuratere Quarterback. Dafür hat Trevor Lawrence den besseren Arm und kann vor allen Dingen spät im Down noch Würfe treffen. Und die Frage ist einfach, was uns dementsprechend weiterbringt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich glaube auch, dass uns die und dass Trevor Lawrence so ein bisschen uns was liefert out of structure, was Tua nicht liefern kann. Und deswegen wäre ich bei Trevor Lawrence. Ich sehe die Leistung aber auch nicht weit auseinander. Da wollte ich zumindest meine Meinung noch zum Besten geben. Ja, dann sind in der NFL aber noch zwei Dinge passiert, die vor allen Dingen uns betreffen. Und zwar würde ich sagen, dass die AFC East plötzlich Wide Receiver-lastig geworden ist. Devante Adams ist zu den New York Jets getradet worden. Entschuldigung, der Witz musste sein. Und ja, Amari Cooper ist zu den Buffalo Bills geschickt worden. Thilo, wie wenig passt dir das?
Ja, das hast du schön formuliert. Das sind zwei Trades, die gerade bei den Bills auf jeden Fall ein Need bedienen. Haben sie ganz smart gemacht. Der Pick ist jetzt auch nicht sonderlich hoch. Amari Cooper ist ein Receiver, der die Bills auf jeden Fall stärker macht. Da gibt's wenig dran, finde ich, zu mäkeln, auch nicht aus Dolphins-Sicht. Macht aus Browns-Sicht, macht aus Bills-Sicht Sinn, ist nicht teuer. Die Browns übernehmen, glaube ich, auch noch einen Großteil des Gehaltes. Deswegen ist es dann noch ein relativ hoher Pick, wenn man es mit Devante Adams vergleicht, um darüber zu kommen. Die Picks sind ja fast ähnlich, weil der Devante Adams Trade, dass das ein Conditional Second Round Pick wird, das glaube ich nicht, weil das ist ja fast damit, da muss er ja, müssen sie, glaube ich, mindestens ins Conference Halbfinale kommen. Das glaube ich dann nicht. Bei den Jets ist es ein bisschen so, da schwebt natürlich ganz viel Aaron Rodgers Vibes mit, deswegen hast du es ja auch schon so formuliert. Bei den Bills ist es so, Need getroffen. Bei den Jets, natürlich macht ein Devante Adams die Jets besser. Da brauchen wir nicht drüber reden. Punkt aus Ende. Es ist aber die Frage, inwieweit dieser Trade die Jets in der jetzigen Situation mit dem unsicheren Coaching-Staff und man hat jetzt das Gefühl, dass Rodgers alles macht, jetzt hat er die Offensive so komplett übernommen. Nathaniel Hackett ist, glaube ich, eine Marionette von ihm. Jetzt macht Rodgers da alles alleine mit seinen ganzen Buddies. Da spielt ein Adams natürlich irgendwo mit rein und dass die Jets besser werden dadurch werden, ist klar. Inwieweit sie es werden, das weiß ich nicht. Vielleicht reicht's dadurch noch für die Playoffs. Für viel mehr glaube ich einfach auch nicht. Und dann sieht man immer so ein bisschen das, was ich mit Chris Greer bei uns immer mahne, dem aktuellen Regime, dem ist das egal, was mit den Picks aus der Zukunft passiert und auch was mit dem Capspace aus der Zukunft passiert. Wir hatten letztes Jahr schon ein bisschen Jets Talk, wo es um Capspace ging und über Picks und so weiter. Das ist jetzt wieder ein bisschen weniger geworden für ein Fenster, was natürlich bespielt werden muss. Das ist klar. Die Jets haben jetzt die Chance und für mich wirkt es vielleicht so eher so ein bisschen nur drauf, dass man Aaron Rodgers die bei Laune halten will, damit er nach diesem Jahr, in dem es vielleicht nicht zum großen Wurf reichen wird, dass er noch mal 2 Jahre dranhängt oder 1 Jahr dranhängt, damit man dann dieses Fenster noch mal verlängern kann. Und dafür ist sein Buddy, in Anführungsstrichen Devante Adams, für ihn bestimmt gut und wird am Ende sicherlich auch dazu beitragen, dass die Jets vielleicht 1-2 Spiele mehr gewinnen als ohne ihn. Das glaube ich schon, ja.
Ja, Stefan, du bist jetzt nicht Mitglied der AFC East, musst also nicht 2-mal im Jahr gegen die Mannschaften spielen. Wie hast du die Trades wahrgenommen?
Wir müssen beide noch gegen Bills und gegen die Jets spielen, also aus Colts Sicht nicht vom Vorteil. Also für die Bills ein Top-Deal. Amari Cooper, geiler Wide Receiver, hat auf jeden Fall gefehlt in der Offense der Bills. Allen freut sich, also es wird ein Hammer-Offense, also richtig guter Deal, damit sie nochmal einen Schritt nach vorne machen, weil das hat gerade ein bisschen alles gestruggelt und glaube, mit denen können sie auf jeden Fall nochmal angreifen, richtig. Devante Adams ist halt die Frage, ob es ausreicht für die Jets. Die haben noch viele andere Baustellen. Ich habe das Gefühl, es lag jetzt nicht nur an die Offense, also an den Wide Receiver, sondern eher das O-Line-Problem ein bisschen und dass Rodgers einfach an gewissen Stellen einfach zu eindimensional Spielzüge hat, ich weiß nicht, ob das im Coaching ist oder ob die ja selber gemacht, aber die selber entscheidet, die Spielzüge, aber ich habe eher so ein bisschen das Coaching-Problem. Ich bin gespannt, ob der Devontae Adams das ändert und ob das spannender wird. Es ist auf jeden Fall interessant und es ist wieder, ich finde es wieder, also wenn man aus nostalgischer Sicht so denkt, finde ich es cool, macht auch richtig Spaß dann wieder, glaube ich, Rodgers und Adams, das Duo zusammenzusehen. Und ein bisschen freut man sich drauf. Ich bin ja auch in New York, bin ich im Stadion, Jets gegen die Colts. Und wenn ich dann Adams und Rodgers nochmal zusammen sehe, finde ich das schon ein bisschen geil, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr die wie früher war, aber trotzdem irgendwie cooles Gefühl und ich bin gespannt, was die kreieren. Wir werden es jetzt in den nächsten beiden Spielen sehen, relativ schnell, glaube ich, weil die Jets stehen fast mit dem Rücken zur Wand und die müssen halt jetzt liegen.
Ja, ist ja allgemein bekannt, dass ich kein Aaron Rodgers-Fan bin, aber du hast eine schöne Überleitung geliefert, Stefan. Nämlich, ihr müsst gegen die Bills und gegen die Jets noch spielen, aber zuallererst mal müsst ihr nächste Woche gegen uns spielen. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Wie war die Saison der Colts denn bisher so? Was habt ihr so erwartet? Wurden eure Erwartungen übertroffen? Was gibt es Besonderes zu erzählen?
Ich glaube, wir haben genau das erwartet, was gerade passiert ist. Indem wir 3-3 stehen und nicht wissen, wo wir stehen. Wir wissen nicht, ist Richardson unser Quarterback für die Zukunft, ist das nicht. Die Saison war durchweg gut, also nicht gut, das Gefühl mit der Offense, weil ich hatte vorher Saison Angst gehabt, dass die Offense nicht funkt. Und die hat funktioniert, die Wide Receiver sind da, Alec Pierce sieht richtig gut aus, Downs wird bald der beste Top 10 Slot Receiver, weil der macht richtig gute Plays. Ich weiß nicht, ob ihr die Spiele gesehen habt, aber Downs sieht richtig gut aus und wenn der fit bleibt, dann kann der richtig, richtig gut werden. Pittman macht die wichtigen Sachen. Also die Wide Receiver und die Titans sehen auf jeden Fall besser aus als letztes Jahr. Mitchell muss noch ein bisschen reinkommen, aber der macht sich auch gut, macht gutes Route Running, kriegt noch nicht die Bälle richtig. Also die Erwartungen für die Offense übertroffen, für die Defense erwartbar und sogar noch schlechter als gedacht. Ich hätte noch ein bisschen mehr gedacht, dass wir mehr Pressure hinkriegen, also auf den Quarterback, aber aktuell ist da gar nichts. Also wir haben ja seit 2 Spielen keine Sacks, kaum Quarterback-Pressure. Wir sind, glaube ich, in einer Top 5, also wir sind nur Vierter, mit dem schlechtesten Quarterback-Pressure. Und das merkt man einfach, dass wir dann gegen uns in den ersten 4 oder 5 Spielen war's, haben die Quarterbacks immer ihre persönliche Bestleistung in der ganzen, in der Historie geschafft. Die Jaguars sahen gut aus. Und wir hätten die eigentlich schlagen müssen. Wir waren ein bisschen besser in der Offense, aber wir haben unsere Defense einfach so schlecht gespielt, dass die Jaguars einfach davongezogen sind. 1-2 Fehler in der Offense gemacht und dann kriegen wir es nicht mehr hin. Und jetzt sieht man, wie gegen die Bears sieht man, wenn man eine gute Defense hat, was das ausmacht. Da hatten die einfach keine Chance mehr gehabt. Und da hoffe ich einfach, dass das irgendwie noch besser wird, weil sonst sehe ich da noch ganz, ganz große Probleme auf uns zukommen.
Gut, Tilo, wie hast du denn die Colts bisher so wahrgenommen im Laufe der Saison?
Also zuerst erstmal keine Sorge, das mit dem Pressure, das wird diese Woche besser. Aus eurer Sicht, da bin ich leider fest von überzeugt, dass ihr gegen uns mehr Pressure machen werdet. Das ist unser Thema der Saison. O-Line ist eine Katastrophe und ich glaube, da strifft wirklich dann Schwäche auf Schwäche und mal gucken, welche Schwäche das andere Team weniger limitieren wird. Die Colts-Saison ist so ein bisschen up and down. Ich verfolge die Colts immer so ganz gerne in der Off-Season, weil das so ein Team ist in den letzten Jahren, wo man das Gefühl hat, da passiert wenig unfassbar viel Splashiges, sondern es soll so ein nachhaltiger Aufbau stattfinden. Ganz ruhig, ganz sachlich und dann sind so ein paar Key-Pieces irgendwie den Colts dann weggebrochen nach und nach. Das hat angefangen natürlich mit Andrew Luck, der das ganze Kartenhaus so ein bisschen zum Wanken gebracht hat. der nächste, wo ich mich so dran erinnere, war die Verletzung von eurem Linebacker, der sich, er hat sich umbenannt, wie hieß er denn nochmal?
Früher Darius Leonard und dann Shaquille Leonard.
Genau, Shaquille Leonard, das war so irgendwie für mich einer der Top-Linebacker, als er kam und dann irgendwie ging das so leider irgendwie den Bach runter. Die Colts sind für mich in der AFC South ein Team, was auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen kann. Die Saison ist natürlich mal wieder irgendwie überschattet so ein bisschen von den Anthony Richardson Up and Down. Da hängt so viel dran. Vor der Saison habe ich so ein bisschen den Hype um Richardson als ein bisschen zu viel empfunden persönlich. Denn er ist ein Quarterback, der hat unfassbare Würfe drin. Die sind, was man so sieht in den meisten Highlight-Tapes der Saison, ist zumindest dieser eine Pass über, ich weiß, 60 Yards aus dem Fallen drin und aber noch viele andere, sein Scrambling natürlich, aber er hat auch viel Head-Scratcher dabei. Deswegen sind die Colts, glaube ich, noch nicht so richtig da, wo man sein müsste, wenn man die Texans angreifen will. Persönlich finde ich diesen ruhigen Aufbau, den die Colts verfolgen, eigentlich recht sympathisch. Leider hat er in den letzten Jahren nicht dazu geführt, dass man so eine ständige positive Entwicklung sieht. Man hängt irgendwie immer gefühlt für mich im Niemandsland fest.
Aber dazu würde ich sagen, das liegt eher an unserem Quarterback, dass wir in den letzten Jahren einfach keinen Quarterback gefunden haben, der das irgendwie Kontinuität reinbringt. Da war Phil Rivers, das war gut, das sah auch wirklich gut aus. Da sind wir in die Playoffs gekommen, sind ganz knapp gegen die Bills gescheitert mit einem irgendwie ganz doofen Call. Man erinnert sich immer an gewisse Punkte in der Colts-Vergangenheit. Dann war Rivers leider, hat retired und dann hatten wir es mit Wentz probiert, war auch einmal knapp Playoffs gescheitert. Dann wurde er gefeuert, dann haben wir es mit Ryan versucht. Dachte man auch, Matt Ryan, ey, geil, neuer Sommer mit neuer Coach, da wird was, auch gescheitert. Dann kam Gardner Minshew, weil sich Richardson verletzt hat, sah auch solid aus, auch gescheitert. Und jetzt Richardson, jetzt hoffe ich einfach, dass man über die Quarterback-Position Kontinuität reinbekommt. Er hat seine Fehler irgendwie korrigiert, er hat ein ganz großes Genauigkeitsproblem über die kurzen und mittleren Pässe. Wenn du das irgendwie, das kriegt man ja durch Training und durch Coaches eigentlich weg, Genauigkeitsproblem. Das ist einfach noch weil er ja nur wenig College-Erfahrung hat und wenig Spiele hat, das müsste man eigentlich wegtrainieren können. Und dann hoffe ich einfach, dass das der Quarterback der Zukunft ist. Und dann können wir mal gucken, wie dann die Calls aussehen, wenn die in Quarterback mal eine Kontinuität reinbringen.
Würdest du denn, wenn wir da gleich beim Quarterback-Thema mal sind, weil wir da sind da so ein bisschen natürlich gebrandmarktes Kind. Ja. Wie würdest du denn die Verletzungs, wie nennt es mal schon, Historie von Anthony Richardson einschätzen? Blick auf das Spiel. Jetzt habe ich gesehen, dass er wohl fit sein soll und spielen wird. Aber er hat jetzt korrigiere mich, 2 Spiele auch schon wieder dieses Jahr verpasst? Oder waren es 3?
Ich glaube, 2 Spiele waren es. Ja. Also ich finde, die Verletzungshistorie ist einfach unglücklich und nicht irgendwie auf seiner, also irgendwie auch so, er ist anfällig für Verletzungen. Es war einmal Concussion, das ist passiert, da ist Rookie, er ist gelaufen, hat einen doofen Hit bekommen, ist raus für ein oder zwei Spiele gewesen. Dann ist er einfach bei der langen Verletzung einfach richtig doof auf seine Schulter aufgekommen. Das war auch ein bisschen sein Fehler, er hätte vielleicht nicht leiden müssen oder so. Das ist auch einfach wirklich unglücklich gewesen und einfach ärgerlich, weil er hätte auch einfach normal aufkommen können, hätte sich nicht verletzt. Das war einfach so eine Verletzung, die passiert nicht oft und es ist geheilt, ist eine schwierige Verletzung, weil es auch der Wurfarm ist, aber es sieht ja trotzdem gut aus, dass er weit werfen kann. Und jetzt die Verletzung, das ist so eine Art Hüfteverletzung, er hat halt Probleme gehabt und da sind die Colts so auf Nummer sicher gegangen. Man hat auch gehört, beim letzten Spiel wäre es ein Playoff-Spiel gewesen, hätte er gespielt. Und auch im Game haben sie gesagt, okay, wenn es jetzt um was gehen würde, also um Playoffs oder irgendwie knapp wäre oder was auch immer, dann hätte er es wahrscheinlich noch weiter versucht oder so. Die Verletzung war eher eine Vorsichtsmaßnahme, dass er die komplett auskuriert, als dass er so schwer verletzt ist, dass er wirklich pausieren muss. Er hat ja auch immer limitiert trainiert, also das ist ja keine, also er hat nicht irgendwie komplett pausiert. Und deswegen würde ich noch vorsichtig sein, ob Richardson ist verletzungsanfällig. Man muss halt jetzt mal gucken, ob er jetzt wirklich schafft, Saison durchzuspielen, wenn er jetzt noch wieder zwei, drei kleine Verletzungen hat, weil er zu sehr Kontakt sucht und so, dann kann man schon mal überlegen, ist er verletzungsanfällig? Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Lamar Jackson. War ja auch am Anfang so, dass er viel gelaufen ist, dann auch Verletzungen hatte und er macht es jetzt auch langsam, tankiert das ein bisschen ein, wie er damit umgeht mit seinem, mit dem Lauf.
Wenn wir bei Verletzungen sind und auf das Spiel gucken, vielleicht könntest du uns ja schon mal so ein bisschen über oder durch euren Injury Report mitnehmen. Das ist von außen für dich wahrscheinlich nicht einfach, aber so ein bisschen mitnehmen. Wer spielt da, wer wird nicht spielen? Ihr habt ganz viele, die nicht trainiert haben. Wer ist da Veteran Rest? Wer ist immer auf dem Injury Report und spielt dann doch wie bei uns ein Terron Armstead? Vielleicht kannst du da ja mal so ein bisschen mitnehmen.
Bevor wir zum Injury Report kommen, ja, wollte die ganze Zeit nämlich noch die Frage stellen. Nicht ohne Grund habe ich vorhin nach Trevor Lawrence gefragt, denn ich würde Stefan jetzt nämlich gerne fragen, gerade vor dem Hintergrund der Verletzungshistorie und so, würdest du denn am jetzigen Zeitpunkt Anthony Richardson gegen Tua tauschen?
Nee.
Okay, warum würdest du es definitiv
nicht? Weil ich sehe noch zu viel Potenzial. Er ist der jüngste Quarterback in der Liga. Und dafür sehe ich einfach noch so viele Möglichkeiten, dass er dieser Rohdiamant ist, den wir uns zurechtschleifen und der Quarterback ist, den wir vielleicht auch mal als Top 5 Quarterback sehen könnten. Will ich gar nicht sagen, dass das wird oder so. Aber ich müsste noch, also sprich mich im einen Jahr nochmal drauf an und dann kann ich sagen, er braucht jetzt einfach Schwierigkeiten. Ich will ihn erstmal eine Saison lang sehen, spielen. Die Verletzungsanfälligkeit blende ich jetzt erstmal aus, weil für mich ist es noch nicht verletzungsanfällig, weil es waren alle Situationen, wo er einfach, es ist für mich noch ein halber Rookie, einfach lernen muss, dass er sowas nicht umgeht. Und ich würde jetzt noch einfach abwarten. In einem Jahr können wir darüber nochmal sprechen.
Okay, wenn es denn keine Entwicklung gibt bei Richardson, würdest du dann Tua jetzt als besser sehen?
Ja, weil er genauer, also er wirft genauer, er macht nicht die blöden Rookie-Mistakes, so die Interception, dann würde ich Tua besser sehen, ja.
Thilo, ich will dir gar nicht die Frage stellen, ob du Tua gegen Richardson einfach tauschen würdest. Die Frage ist eher, ich weiß, dass du tatsächlich nicht so auf dem Richardson-Hype-Train sitzt, sondern du sitzt aber auch nicht auf dem Tua-Hype-Train. Mal angenommen, wir würden Tua gegen Richardson tauschen. Was müssten deiner Meinung nach die Colts noch oben drauflegen, damit es für uns Dolphins ein guter Deal wäre?
Das weiß ich gar nicht.
dann sag einen 6-Runden-Pick.
Nee, das ist echt schwierig. Ich bin mir da nicht sicher. Also wenn du den Vertrag von Tua inklusive seiner jetzigen Gesundheitssituation gegenüberlegst, man weiß, was man bei Tua sportlich bekommt. Im Gegensatz zu Anthony Richardson sitzt auf einem Rookie-Vertrag mit einer 5-Year-Option in seinem zweiten Jahr. Da bin ich mir nicht sicher, ob da die Colts was drauflegen müssten. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, und damit mal mich unbelegt, das weiß ich, wir tauschen die Quarterbacks, dann würde ich Stand heute ja sagen.
Oh, okay. Ich würde tatsächlich einiges mehr erwarten, das liegt aber an der Spielweise. Ich weiß, dass Richardson den größeren, besseren Arm hat. Für mich ist er, und das, er wird, glaube ich, auch nie mehr sein, so ein Boom-or-Bust-Player. Es geht in meinen Augen in Richtung Jameis Winston, nur dass Richardson noch eine Komponente auf dem Boden dabei hat. Und das ist mir dann wiederum zu wenig, denn ich glaube, also da hat Tua folgenden Vorteil, dass er selbst relativ wenig Fehler macht und in Structure relativ gut ein System umsetzen kann. Das wiederum finde ich bei Richardson schwierig. Und dann würde ich sagen, wenn man Tua gegen Richardson tauscht.
Aber kann man das jetzt so beurteilen? Guckt Cam Donald an und so. Der hat halt einfach noch viel zu wenig Spiele. Und die Colts haben ihn damals gepickt als Rohdiamant, um mit ihm hoffen, dass er als 2-3-jähriger Quarterback, dann ist er bereit. Das war auch der Coaching-Staff, die ihn deswegen gepickt haben. Deswegen, so sieht man ihn und er ist 22 und ich glaube, dass da auch die Coaching auch bei den Dolphins sagen, ey, mit 22 Rookie-Vertrag und jeder Coach denkt sich, ich mache was aus denen, ich krieg das hin. Und ich glaube nicht, dass die, dann würde ja die Dolphins was draus haben, weil die dann denken, ich krieg das hin, ich schaff das, dass der unser Quarterback Nummer 1 wird.
Ich verstehe, was du meinst und ich gebe dir auch ganz klar recht in der Hinsicht, dass man das nicht abschließend beurteilen kann. Natürlich nicht. Man kann einen Quarterback nicht nach einer Saison beurteilen, man kann eine Draftklasse nicht nach zwei Saisons beurteilen oder was auch immer. Das ist tatsächlich eine Glaubenssache und bei mir geht es natürlich auch ein bisschen um die Art des Spiels. Ich bin kein Fan von Quarterbacks-Typen wie Richardson. Das ist der Grund, warum ich das tun würde. Warum ich da tatsächlich dann, und obwohl ich kein Tua-Fan bin, jemanden wie Tua bevorzugen würde. Aber das ist natürlich eine rein persönliche Angelegenheit. Das ist gar keine Frage.
Ne? Also ich glaube, um das für mich aus rund zu machen, das habt ihr schon gesagt, du bist auf jeden Fall kein Fan von diesen laufenden Quarterbacks. Du bist ja auch kein Lamar Jackson-Fan. Ich finde aber, und das hat Schulle ganz gut gesagt, einfach ein 22-jähriger Quarterback, den kann man noch nicht zu Ende evaluieren. Das sollte man doch überhaupt nicht. Der hat noch so viel Zeit vor sich. Er hat seine Fragezeichen. Daran muss man arbeiten. Aber ich glaube, in der NFL wäre jeder Coach davon überzeugt, dass er das schafft und diesen Spieler in die Bahn bringen würde. Von daher würde ich, also wenn da jetzt jemand so ein Trade-Angebot machen würde, wir tauschen Spieler 1-1 und dann heißt es, kommen am Ende die Podcasts raus und bewerten diesen Trade, wer wäre der Sieger? Ich glaube, die meisten hätten dann die Dolphins als Sieger, weil sie einfach einen jungen Quarterback auf einen Rookie-Vertrag mit massig Upside getauscht hätten. Das ist für Dolphins-Fans jetzt scheiße zu hören, finde ich auch nicht so toll, weil ich Tour mag. Aber sportlich gesehen, wo wir gerade stehen, das würde ich auf jeden Fall machen.
Gut. Da sind wir alle dementsprechend unterschiedlicher Meinung. Das ist aber auch schön zu hören. Der gleichen Meinung sind wir, oder auf die gleichen Namen kommen wir, wenn wir den Injury Report sehen. Und Tino hat es gerade eben schon gesagt, führ uns mal ein bisschen durch den Injury Report, Stefan. Wie sieht's da aus?
Also es sieht auf jeden Fall groß aus, dass viele Spieler verletzt sein sollen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, so ein Josh Downs oder Pittman, die waren letzte Woche auch die ganze Zeit drauf und haben jetzt gespielt. Pittman hat Rückenprobleme. Ja, weiß man nicht um 100%, was es ist, aber er kann spielen. Das hieß ja erst, er wird erstmal mehrere Wochen raus sein, eventuell IR, hat gespielt am Wochenende, also deswegen, da kann ich auf jeden Fall so ein bisschen die Wind aus dem Segel nehmen. Pittman und Downs, die werden wahrscheinlich spielen, weil Downs war auch hat die ganze Woche nicht trainiert und hat trotzdem gespielt. Ich glaube, der wird noch ein bisschen passieren, ein bisschen das schon. Am Wochenende hat er durchgespielt. Ja, Kelly eventuell, glaube ich, dass der raus sein wird. Der hat sich am Wochenende verletzt, da musste auch Ersatz Bortolini rein. Bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass er spielen wird, weil auch Bortolini echt gut aussah. Das war der Pick, der hier in Deutschland announced wurde von den Colts mit Björn Werner zusammen. Da stand ich auch in der Reihe. Deswegen finde ich gar nicht so schlecht, dass Bortolini spielt, weil er sah auch gut aus. Und sonst, wer noch wichtig ist, Brandon Smith, Knie. Habe ich noch nichts gehört. Wochenende hat er durchgespielt. Ich glaube, das ist auch nur so eine Vorsichtsmaßnahme. Kann eigentlich aber auch für euch empfehlenswert sein, dass er spielt, weil aktuell finde ich persönlich vom Spiel her Smith für mich der schlechteste, der Schwachpunkt der Line. Auch wenn er vom Namen her eigentlich der Beste sein sollte. Er lässt viel Pressure durch und über die Seite wurde meistens Flacco gezackt. Oder halt dadurch kam Interception zustande. Deswegen wäre gar nicht für euch vielleicht ein Vorteil, wenn er spielt. Ich weiß aber auch nicht, wie gut jetzt Freeland oder Consalves, oder wie er ausgesprochen heißt, ist als Right Tackle. Ist Rookie, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich bin gespannt, aber ich glaube, der wird spielen, ist auch eine Vorsichtsmaßnahme. Ist halt so ein typischer O-Liner, für den ich überhaupt keine Ahnung habe, weil die Information wird wahrscheinlich in ein paar Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde kommen, ist Jonathan Taylor. Der wäre extrem wichtig für uns. Der hat gestern nicht trainiert. Heute habe ein paar versucht, ein paar Quellen rauszufinden. Die haben gesagt, die wissen es nicht. Die werden es in ein paar Minuten sehen, wenn die mit dem Training anfangen. Der wäre extrem wichtig, dass er spielt. Er meinte, es fühlt sich besser an, er ist nah dran, aber man weiß es nicht, man will manchmal auch nicht auf Risiko gehen. Also der wäre auf jeden Fall sehr wichtig, weil unser Laufspiel wirklich nicht gut aussah. Und Jonathan Taylor wäre auf jeden Fall extrem wichtig. Und vielleicht noch Speed, unser Linebacker, ist ein solider Linebacker. Wenn der jetzt nicht spielen würde, wäre auch nicht so dramatisch, weil wir gute Leute da hinten haben. Aber ich vermute mal, der ist auch nur drauf, weil er geschont wird. Knie, da sind ja 4 Leute mit Knie drauf. Also ich glaube, das ist eine Schonungsphase, weil er ist auch hat das Spiel durchgespielt, wurde nicht ausgewechselt. Ja, wer auf jeden Fall nicht spielen wird, ist Dayo Odiembo mit Hamstring. Weiß man jetzt schon, dass er am Wochenende nicht spielen wird. Hamstring ist immer eine Muskelverletzung, da wird man auf jeden Fall eine Woche raus sein.
Tilo, nimmst du uns auf dieselbe Reise mit durch den Dolphins Injury Report?
Das kann ich gerne machen, natürlich auch unter der Prämisse, wir wissen leider noch nicht so viel, denn wir nehmen jetzt Donnerstagabend auf, da ist der erste Injury Report nur da, der zweite nicht. Bei uns sieht es so aus, das haben wir in den News nicht angesprochen, dass überraschenderweise Jevon Holland mit seiner Handverletzung leicht trainiert hat. Das ist erstmal positiver, als wir es vor 2 Wochen gedacht hätten. Da hätten, glaube ich, waren wir uns einig, das kann durchaus länger dauern. Did not practice, also Rest Days, Terron Armstead und Calais Campbell. Das ist völlig normal, dass Terron Armstead da drauf ist. Das heißt überhaupt nichts. Calais Campbell ebenfalls mit dem Rest Day. Die werden beide höchstwahrscheinlich spielen. Devon Achane nach seiner Concussion war wieder in Full Practice, sieht also auch gut aus, ist deswegen aber noch auf dem Injury Report, brauchen wir deswegen gar nicht groß weit darauf eingehen. Und ansonsten ist der Injury Report bei uns tatsächlich sehr unspektakulär, muss man sich gar nicht so, also kennen wir gar nicht. Wir haben noch Mohamed Kamara, David Long, Emmanuel Ogba, Jordan Poyer und Cam Smith, die alle drauf sind, aber die haben alle zumindest leicht trainiert, was relativ gut aussieht, dass wir tatsächlich da keine weiteren Verletzungen haben, beziehungsweise keine weiteren Ausfälle. Da hat die Bye-Week wohl tatsächlich geholfen. Wir hatten das ja so ein bisschen in der Hoffnung und uns auch gewünscht, dass die Bye-Week zum richtigen Zeitpunkt kommt. Von daher ist der Injury Report erstmal relativ dünn und da können wir von ausgehen, dass alle wieder da sind. OBJ hat jetzt natürlich schon gespielt, hat aber auch noch die eine Woche Pause. Und von daher ist unser Injury Report diesmal relativ dünn und übersichtlich.
Die beiden bräuchten wir auch.
Was würdest du denn sagen, Tilo? Was ist denn die wichtigste Personalie vom Injury Report?
Von unserem Injury Report?
Ja.
Ja, für mich ist es Jevon Holland, also mit seiner Hand, weil das war für mich derjenige, wo ich dachte, dass der jetzt noch gar nicht trainieren wird und auch mit seiner Hand irgendwie schon noch 2-3 Wochen draußen sein wird. Und nach der Verletzung, dann der definitiven Verletzung von Jalen Phillips, ist die Front sowieso schon gerupft, da können wir gleich nochmal rüber kommen und da wäre es wirklich gut, wenn zumindest die Secondary mit Jevon Holland zu alter Stärke in Anführungsstrichen zurückkommen könnte, denn das könnte dafür sorgen, dass wir, wenn hinten sicher ist, den Run ein bisschen mehr verteidigen können. Vorne, da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ein Taylor und ein Ritterson spielen, dass das so ein bisschen anknüpft an die Patriots-Runs, die wir von einem Ramondre Stevenson gesehen haben. Und das könnte bei einem Taylor und einem Richardson noch schlimmer aussehen, als es gegen die Patriots dann teilweise in den einzelnen Runs war.
Was ich halt so ein bisschen sehe, ist Light Practice kann halt viel heißen. Jevon Holland hat eine Verletzung, einen Bruch an der Hand. Damit kann er rein theoretisch Sprints machen. Ja, das geht ohne Probleme. Er kann Krafttraining in den Beinen machen, er kann Walkthroughs schon mitmachen und das wäre alles Light Practice. Das heißt noch nicht wirklich, dass er spielfähig ist. Möglich ist das. Es gibt genug Beispiele dafür, wo Leute tatsächlich auch mit Gips schon gespielt haben und so. Das halte ich alles für sehr wahrscheinlich. Es gibt 2 Namen, über die ich noch kurz von unserem Injury Report reden möchte. Das eine ist Devon Achane. Nachdem du gesehen hast, wie bei uns das Laufspiel aussah letztes Mal, Glaubst du, dass Devin Achane es merklich beleben wird?
Ich hoffe es absolut. Ich finde, da ist ein bisschen spannender, ob jetzt ein Mostert tatsächlich dann zurückkommt. Endlich mal in dieser Saison mal so richtig gefühlt mit 100%. Das hat nach seiner Verletzung alles gedauert. Devin Achane ist natürlich ein Upgrade, absolut. Jalen Wright hat das aber auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Aber ja, wenn ein Devin Achane wieder da ist, dann ist er auch eine Option im Passspiel. Dann mit OBJ teilen sich so ein bisschen vielleicht die Nummer 3 oder mit Janu Smith teilen haben wir 3 Nummer 3. Das ist auf jeden Fall eine Waffe zusätzlich, die gut ist, die uns nur helfen kann. Ich glaube aber, A-Chain wird nicht der Faktor sein, der uns dieses Spiel am Ende gewinnen kann oder verliert. Da wird es auf andere Dinge ankommen.
Gut, und welchen Namen ich immer gerne auf dem Injury Report sehe als Full Practice, ist dementsprechend Cam Smith. Denn ich glaube, das ist seine letzte Chance. Und ich habe immer noch Hoffnungen. Wie siehst du das?
Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne? Aber ja, ich bin ein bisschen ratlos, was das angeht. Das ist so ähnlich, warum Julian Hill immer noch Snaps bekommt. Manche Dinge versteht man von außerhalb nicht. Und so ein bisschen ist es mit Cam Smith für mich auch. Ist aber kein Gamechanger mittlerweile. Hat man so ein bisschen abgeschlossen. Also das ist für mich, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, auf gut Deutsch. Also das ist, wie gesagt, genauso wie ein Julian Hill. Ich verstehe nicht, warum der noch so eine große Rolle bei uns im Kader hat.
Aber Gamechanger ist genau das richtige Stichwort, Stefan. Wer ist denn von euch, eurer Meinung nach, der Gamechanger oder wer sind die Gamechanger, offensiv sowie defensiv? Ich würde gerne, dass du jeweils einen Spieler nennst, die Gamechanger sind im Spiel gegen uns, deiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, in letzter Zeit hat man es gesehen, Josh Downs. Er macht Schritt nach vorne, er sieht richtig gut aus und ist einfach der Win-to-Guy, was man auch so sagt, den angeworfen wird, ob von Flacco oder von Richardson hoffentlich, der Plays generiert, der fürs First Down kämpft, der super gefährlich ist. Auf den sollte er auf jeden Fall aufpassen. Deswegen Josh Downs in der Offense und in der Defense ist schon schwierig, weil auch in der Defense wirklich letztendlich so gut ist. Ich würde sagen, man müsste wegen eurer O-Line auf Latu aufpassen, weil es kann in dem Spiel sein, dass es Latu so gesagt Breakout-Game wird, wenn ihr selber sagt, eure O-Line ist jetzt nicht so gut und wenn dann Latu kommt und sah schon richtig gut aus in anderen Spielen, hat halt einfach ein bisschen das letzte Glück manchmal gefehlt. Der Quarterback hat den Ball doch noch schnell wegbekommen, bevor er gezackt wurde. Und wenn Lato da durchkommt und den Pressure erhöht auf Huntley, dann kann das gefährlich werden und, glaube euch, viel Yards kosten, wenn Lato das hinkriegt.
Tilo.
Dann nicht so ein guter, da schon, ich das so schön gesagt, Schulde.
Ja, ich bin halt bei unserer D-Line halt weiß man nie. Auch da kann auch nicht so gute O-Line auch trotzdem schlecht aussehen.
Ja. Bevor, Micho, ganz kurz, bevor wir den Übergang finden bei eurer D-Line, da spielt ein Ex-Spieler von uns. Und ich war persönlich ein bisschen traurig, dass er gegangen ist, nämlich Rekron Davis. Es wirkt jetzt nicht so, als hätte er den großen Impact bei euch.
Nee, noch nicht. Okay. Wir zahlen ihm Geld, aber irgendwie sieht man ihn nicht. Ja. Wir sind auch, da war ein kleiner Rage, glaube ich, vor 2-3 Podcast-Folgen, dass wir für Spieler Geld zahlen, aber man sieht nichts. Und das ist so manchmal ein bisschen deprimierend.
Also ist tatsächlich, man könnte von Non-Faktor sprechen, ja?
Aktuell ja.
Wow. Alles klar.
Aber wir haben auch ganz kurz, wir haben auch einen ehemaligen Spieler in unserer Practice Squad, glaube ich, der Running Back Ahmed ja. Vielleicht. Den haben sie vielleicht nur geholt, um ein paar Insider-Informationen zu bekommen.
Ja, das kann durchaus sein. Das ist ja so ein ehemaliger Bill Belichick-Move, hatten wir immer das Gefühl, der hat das immer gemacht bei Spielen. Aber ja, der wäre vielleicht sogar eine Option, weil den fand ich eigentlich immer ganz gut, wenn ein Jonathan Taylor wirklich ausfallen sollte. Das ist dann so ein klassisches Revenge-Game und er schenkt uns 2 Touchdowns ein. Ne? Das kennt man ja.
Das wollen wir nicht hoffen. Aber Tino, ich wollte gerne auch an dich die Frage zurückgeben. Offensiv und auch defensiv. Jeweils ein Spieler von Seiten der Dolphins, der deiner Meinung nach Gamechanger wird.
Also, ich würde mal defensiv anfangen und für mich gibt es jetzt da tatsächlich nur einen Elefanten im Raum, in Anführungsstrichen. Ich hatte eben schon ein bisschen über die gerupfte Front gesprochen und jetzt muss unser First-Round-Pick halt ran. Also, Chop Robinson ist jetzt, nachdem unsere drei besten Pass-Rusher nicht mehr da sind, ist er für mich der Leader des Pass-Rushes. Der muss es übernehmen, der muss ihn tragen. Bisher war das eine sehr, ich nenne es mal positiv, unaufgeregte Saison. Man hat jetzt noch nichts gesehen, was man sagt, oh Gott, der First-Round-Pick ist verschwendet. Man hat aber auch nicht gesehen, oh Gott, das ist ja das nächste Top-Prospect auf Edge. Aber jetzt wird er halt mehr ins Rampenlicht kommen und muss dann gemeinsam mit einem Ogbar den Pass-Rush tragen. Und da bin ich sehr gespannt, ob er das kann. Und das ist für mich tatsächlich die entscheidende Personalie, wenn wir keinen Druck machen können und wenn Richardson da alle Zeit der Welt hat, dann habe ich große, große Bedenken, dass uns da einige Bomben um die Ohren fliegen werden. Deswegen ist es für mich defensiv auf jeden Fall Chop Robinson. Ich wollte eigentlich erst einen Muhammad Kamara nehmen, aber der ist leider immer noch im Depth-Chart so weit hinten, dass ich gar nicht weiß, wie viel Spielzeit er denn dann überhaupt bekommen wird. Von daher, Chop Robinson ist so ein bisschen Captain Obvious, aber ja. Und in der Offensive geht's für mich genauso weiter. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause gehabt und ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr, dass es keinen guten Plan A gibt. Jetzt muss Tyler Huntley in den höchstwahrscheinlich letzten 2 Spielen als Dolphins Starter, das wollen wir mal hoffen, muss er eine funktionierende Offensive auf den Platz kriegen. Wir hatten ja schon nach dem Patriots Recap gesagt, dass es kleine Schritte gab, die waren positiv. Jetzt kommt eine Defense, die, ja, das, ich mag das, du kannst gerne dazwischengreifen, Schulle, ich mag das vielleicht gar nicht so sagen, aber die jetzt auch nicht viel besser ist als die der Patriots. Die sind beide nicht so richtig gut aktuell. Da müssten dann schon noch 2, 3 Steps mehr kommen, denn ich erwarte, um es ein bisschen vorwegzuwerfen, kein Spiel, wo man mit unter 20 Punkten aus unserer Sicht gewinnt. Das heißt, die Offensive muss das erste Mal unter Tyler Huntley deutlich mehr als 20 Punkte machen. Denn ich befürchte, die werden wir im Gegenzug bekommen. Und das sind für mich so die beiden Spieler, auf die es ankommen wird, wenn wir das ganz einfach runterbrechen wollen.
Ja, da möchte ich mich dementsprechend anschließen. Ja, Captain Obvious, hast du tatsächlich recht. Ich hätte unseren First-Round-Pick auch genommen. Hast du mir jetzt tatsächlich ein bisschen weggenommen? Dann gehe ich aber auf die Interior-Line und sage von wegen, es wird Zach Zieler sein, der sowohl Druck auf Richardson ausüben muss, als auch gleichzeitig die Mitte dicht halten muss gegen Runs. Das wäre defensiv mein Game-Changer. Offensiv habe ich die Wahl zwischen den verschiedensten. Und ich überlege jetzt mal. Ich glaube, dass jetzt Mike McDaniel innerhalb der 2 Wochen endlich die richtige Balance findet zwischen Run-Game und Pass-Game. Dass er da endlich Lösungen findet. Und dass es ein Spieler wird, mit dem man im ersten Moment eben nicht rechnet. Und das wird Odell Beckham Jr. sein. Ich glaube, das wird unser Game-Changer sein, weil alle Welt sich jetzt dann, wenn gepasst wird, dementsprechend wirklich auf Hill und Waddle konzentriert, Huntley selber noch laufen kann und das wird ihm genug Räume ermöglichen. Ich tippe auf ein Spiel mit über 50 Yards und mindestens einem Touchdown.
Okay, das ist eine gute Quote, glaube ich, in Vegas. Da würde ich drauf setzen.
Ja, ne? War zumindest mal ein Versuch. Aber Thilo, wie muss denn der Gameplan gegen die Colts aussehen?
Also ich glaube, da müssen wir ganz klar einfach auch abwarten, was da passiert. Für mich ist es ein großer Unterschied, ob ein Jonathan Taylor spielt oder nicht, weil ich glaube auch, dass das den Gameplan der Colts einfach massiv beeinflussen wird. Wenn wir jetzt nur erstmal von unserer Offensive ausgehen und das Matchup betrachten, jeder weiß wahrscheinlich mittlerweile, dass ich unsere O-Line für eine Katastrophe halte. Das heißt, irgendwie drumherum coachen, mehr Design the Run für Tyler Huntley und dann mit einzelnen Big Plays gezielt unsere vielen Targets, die wir jetzt mittlerweile alle zurück haben, die fit sind, anzugehen. Und dann über eine Colts-Defense, die selbst jetzt nicht so gut ist, Schuller hat es gesagt, versuchen, konstant Punkte aufs Feld zu legen. Wir werden punkten müssen, denn wir werden Punkte zulassen. Für mich ist es, die Mischung wird es machen. Und ich hoffe, dass die O-Line nicht mehr so ein limitierender Faktor ist, wie es in den letzten Wochen einfach war, dass man daraus Schlüsse gezogen hat. Und mithilfe von einem OBJ, hast du gesagt, mit einem A-Chain, der für die kurzen Routen da ist, ein Jonnu Smith, der jetzt eine größere Rolle gegen die Patriots auch bekommen hat, dass wir da einfach eine große offensive Variabilität an den Tag legen, die dafür sorgt, dass wir konstant scoren. Wir werden scoren müssen. Ich erwarte tatsächlich, dass wir also mindestens 24 Punkte machen müssen, um in diesem Spiel eine Chance zu haben.
Ich glaube, in dem Spiel ist es wichtig, wer macht weniger Turnovers.
Ja.
Weil ich glaube, es wird immer so der Punkt, der Punkt, der Punkt, weil wir halt, also wir haben schlechte Defense. Eure Defense hat viele Verletzungen, deswegen auch nicht so gut. Und ich glaube, der Moment, wo man Turnovers generiert, hat man ja den Moment, um ein bisschen wegzuziehen. Und ich glaube, das wird ausschlaggebend sein. Wer zieht zuerst ein bisschen weg und wer macht mehr Turnovers?
Ja, das würde ich sagen. Da sehe ich uns ein bisschen sogar im Vorteil, tatsächlich. Aber ja.
Wie würdest du denn spielen, um Turnover zu minimieren, Stefan? Ich meine, vielleicht, um dich mal ein bisschen mitzunehmen, dir so ein paar Anhaltspunkte zu geben. Letzte Saison war es vor allen Dingen so, wir hatten eine high-powered Offense mit extrem viel Speed. Jetzt ist es so, dass Tua als Herzschlag der Offense quasi ausfällt. Nichtsdestotrotz ist der Speed hier immer noch da, sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft, wie sehr den auch Tyler Huntley auch immer umsetzen mag. Trotzdem haben wir in dieser Saison eigentlich vor allem das Run-Game als Basis. Das lief mehr schlecht als recht, aber zuletzt gegen die Patriots auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Wo siehst du da für dich oder für euch als Colts Anknüpfungsmöglichkeiten, um gegen uns zu bestehen und gut zu spielen?
Also es kommt auf jeden Fall drauf an, was ich vergessen habe. DeForest Buckner, das Fenster ist offen, dass er von der IR runterkommen kann. Hat noch keine Information, er hat gestern nicht trainiert. Also es kann sein, dass er runterkommt und plötzlich Snaps bekommt. Das wäre ein Riesenvorteil für den Pass Rush und auch gegen den Run. Also wir müssen den Run einfach rausnehmen. Vor Huntley habe ich auf jeden Fall mehr Angst als vor Thompson, habe ich richtig ausgesprochen.
Thompson.
Ja. Weil Huntley ist halt dieser, wir haben auch gegen ihn, glaube ich, schon gegen Ravens gespielt. Wir kommen gegen laufstarke Quarterbacks, sehen wir immer ein bisschen schlechter aus, weil unsere Defense einfach nicht so stark ist und sich auf so viele Sachen mehr konzentrieren kann. Wenn wir einen Pocket-Passer haben, dann konzentrieren wir uns auf, dass der Pass nicht ankommt, das kriegen wir einigermaßen hin. Wenn wir Lauf-Running Back haben, dann wissen wir manchmal, konzentrieren wir uns jetzt, dass er läuft, dann kommt der Pass an. Konzentrieren wir uns, dass der Pass nicht ankommt, dann kommt der Lauf an. Und das kann die Stärke sein, dieser Run, wo wir halt auch eine Schwäche haben in der Vergangenheit. Wir sind nicht einer der besten Run-Defense, dass ihr über die Run-Defense halt reinkommt und dann euer Passspiel darüber aufbaut. Und das kann für uns wirklich ein Problem werden, wo wir mit guten Pass-Rush dann oder gute Turnovers oder Tackles for Loss irgendwie hinbekommen, dass ihr da nicht reinkommt, so über Laufspiel und dann Pass reinbringen. Das ist gefährlich auf jeden Fall. Ich habe und auch Miss-Tackles, großes Problem. Ich habe in unserem Podcast gesagt, ich sehe schon kommen, Hill kriegt den Ball, zwei Miss-Tackles, er läuft einen 80-Yard-Touchdown geführt oder so. Weil wir dann einfach, das hat man bei Pollard gesehen, es war 3. und 19. Ich meine, und wir kriegen es nicht gebacken. Er macht 2 oder 3 Miss-Tackles und läuft zum Touchdown. Das bei 3. und 19, das darf nicht passieren und das ist ein großes Problem und da haben wir auch durch Agent schneller Running Back ein Miss-Tackle und wir kriegen irgendwie schlechte Winkel und der ist weg und das ist wirklich gefährlich. Das war auch gegen Bixby so bei den Jaguars. Davor habe ich ganz große Angst.
Tilo, welche Fragen hast du denn noch an Stefan zu den Colts?
Also eine Frage hatten wir schon, das mit Rack und Davis wollte ich tatsächlich, brennte mir am meisten unter den Nägeln, weil, wie gesagt, ich fand echt schade, dass er gegangen ist. So ein bisschen Big Picture-mäßig, was sind denn die Erwartungen der Colts, eure Erwartungen in dieser Division, auch in der AFC für die Saison? Das würde ich mir noch so interessieren.
Auf jeden Fall Top 2. Also vor Jaguars und Texans, Titans, also es sieht ja auch aktuell gut aus. Texans wird wahrscheinlich richtig schwer sein. Und es wird wahrscheinlich wieder mittelmäßige Saison. Wir sind halt einfach leider ein mittelmäßiges Team. Das hilft in der NFL einfach wenig, weil du kriegst keinen guten Pick, du kriegst auch keinen schlechten Pick. Du kriegst einfach einen mittelmäßigen Pick. Und damit kannst du dich einfach nur, manchmal auch nur mittelmäßig verbessern. Und da ist aktuell so, dass in der Offseason nicht viel gemacht wird. Der Weg ist neu, den macht kaum jemand in der NFL. Und ich, interessant, aber er muss halt irgendwann muss er funktionieren, weil sonst ist Ballard weg und dann ist es schwierig, was macht der neue GM. Und also ich sehe uns einfach, es fällt so mit Richards ein bisschen und unsere Defense, ob sie sich steigern kann. Und dann sehe ich uns ganz nah Richtung Playoffs, aber ich sehe uns auch wieder ganz nah an den Playoffs scheitern.
Das heißt auch so tatsächlich irgendwie die Erwartungen sind in den diesen Jahren noch jetzt irgendwie noch nicht so groß.
Nee.
Was ist denn der Plan, wenn wir jetzt mal nur Richards als Faktor rausnehmen, um da rauszukommen? Was kriegt man da aus Indianapolis so mit? Weil wir, um es zu erklären, wir steuern so eventuell auf einen Rebuild zu. Was sind denn so den Weg, den die Colts einschlagen, beziehungsweise Chris Ballard, wie verkauft er das, dass er noch in den nächsten Jahren euch das Ruder übernehmen darf?
Also er verkauft halt einfach, dass er auf die Jugend baut und er möchte gerne, dass er auch, das sieht er auch in der Secondary Jugend aufbauen und dass er mit diesem Weg, dass die Jugendspieler sich entwickelt, dass die man, er hofft immer auf den nächsten Schritt. Franklin, jetzt ein Jalen Jones, wir haben Warmick, der wirklich einen guten Schritt gemacht hat und dass man dadurch Stars generiert, die nicht so teuer sind. Und ich hoffe, dass er diesen Weg im Kopf hat, dass er merkt, okay, wir haben jetzt ein, zwei Punkte, die haben sich weiterentwickelt, aber wir brauchen in der Offseason einfach einen vernünftigen, nochmal einen Pass-Rusher und noch einen vernünftigen Cornerback, einfach einen alten, und dass wir uns da Geld in der Hand nehmen, Geld ausgeben. Unsere Defense ist einfach wichtig, unsere Offense läuft, da müssen wir nur Nuancen ändern. Aber unsere Defense, dass wir da eine Geld in Hand nehmen und dass unsere Defense einfach nochmal einen Riesenschritt nach vorne machen. Gus Bradley muss leider raus. Er ist es einfach nicht. Er macht zu viele, die Defense macht zu viele Fehler. Und dann ist einfach auch der Coach schuld. Und wenn wir da ein gutes Schieben bekommen, Latu reinkommt, dann unsere Defense dann wirklich einen Riesenschritt nach vorne machen, dann können wir wirklich in ein, zwei Jahren eventuell ein kleines Playoffs-Fenster offen haben. Tendenz mehr, kommt immer darauf an, ich soll der Richardson rauslassen, wie Richardson wird, aber wenn ich ihn rauslasse und unsere Defense stabilisiert ist und Defense besser wird, dann lege ich uns auf jeden Fall Richtung Playoffs. Und dann kann man gucken, macht man mal All-In-Moves wie die Texans und gibt Leuten in der Free Agency Geld in der Hand. Darauf arbeiten sie eigentlich hin, so lege ich das von außen. Wenn man auf junge Spieler aufbaut, versucht dort Geld zu sparen und die jungen Spieler sich entwickeln und gut aussehen, dann muss man in Offseason auch mal sagen, okay, jetzt ist es soweit, wir haben einen Quarterback, wir haben ein paar gute junge Spieler, wir brauchen jetzt noch ein, zwei Stars und dann sind wir da. Und das ist für mich der Weg, den Willard gehen will und er hat, glaube ich, noch dieses Jahr und eventuell noch nächstes Jahr, aber dann ist es, glaube ich, over.
Heißt, jetzt in den nächsten zwei Jahren muss einmal Playoff mindestens drin sein.
Ja, auf jeden Fall, weil sonst wird auch einfach alles zu teuer. Die Verträge, die er gemacht hat, er hat Pittman 3 Jahre, Taylor 3 Jahre, Buckner läuft aus, Richardson kommt dann irgendwann aus seinem Rookie-Vertrag, hat noch ein paar Jahre, hat auch noch 3 Jahre, aber auch nur noch 3 Jahre mit 50-Option. Also ist ein Zeitfenster von maximal 3 Jahren, auch die Verträge, wie die sind. Downs muss dann bezahlt werden, Pierce muss nach dieser Saison bezahlt werden, O-Liner müssen bezahlt werden. Das ist kein großes Fenster, auch wenn man junge Spieler hat, hat man wirklich nur diese 1, 2, vielleicht maximal 3 Jahre.
Okay, das ist immer spannend, so Big Picture-mäßig, das macht die NFL so spannend, dass man da schon so weit Manager in Anführungsstrichen spielen kann und vorausblicken kann. Deswegen lieben wir diese Liga so und wir sind mal gespannt. Also wenn wir jetzt auf das Matchup am kommenden Sonntag gucken, habe ich keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, Micho, du noch?
Ja, ich würde vor allen Dingen Stefan fragen, hast du noch Fragen an uns?
Ja, was ist mit Hill los?
Menschlich oder sportlich?
Sportlich. Menschlich wissen wir es, ja.
Ja, ich finde, das muss man immer dazu sagen. Hill leidet im Moment, glaube ich, extrem darunter, dass die Pässe nicht so genau kommen. Also, ich weiß nicht, ob Tilo, du kannst gleich dazu sagen, ob du das anders siehst, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Sache, die bei Tua halt immer unterschätzt wird. Tua hat seine Schwächen, ich habe auch schon oft genug über seine Schwächen geredet, aber er hat halt eben auch die Stärke, dass die Bälle sehr genau mit Antizipation kommen und genau dorthin, wo Hill sie dann braucht, um seinen Speed richtig einzusetzen. Das heißt, Hill ist eigentlich schon im vollen Speed, wenn er den Ball bekommt, und dann ist er natürlich schwer aufzuhalten. Und das weiß man diese Saison. Hill wird, es wird extrem darauf geachtet, dass Hill nicht wirklich in den Speed kommen kann. Wenn man mal guckt, wie er auch an der Line teilweise noch angegangen wird, um ihn ein bisschen zu verlangsamen. Die Routes können sich dementsprechend nicht entwickeln. Und dann fehlt ihm jetzt natürlich mit Tua derjenige, der ihn auch noch haargenau bedient. Dann ist das so eine Kombination von allem Möglichen. Letzten Endes sind die gegnerischen Teams gut da drin geworden, uns die kurzen Pässe, vor allen Dingen über die Mitte, auch Inbreaker und sowas, wegzunehmen. Das war das, wo Hill seine Stärke hatte, kurz Separation kreieren und dann mit Speed abgehen. Und nach außen fehlt halt einiges. Und das ist einfach der Grund. Ich glaube gar nicht, dass es an Tuas grundsätzlicher Form liegt, sondern tatsächlich an der Spielweise, die vielleicht das erste Mal in Tuas Karriere dazu führt, Hills Karriere, dazu führt, dass er nicht die Bälle bekommt, die er tatsächlich braucht, um seine Stärken einzusetzen. Aber Tilo, siehst du das anders?
Nee, grundsätzlich nicht. Ich glaube, da ist doch schon auch ein ganz großer Konzentrationsverlust einfach zu sehen. Du hast das mit der Genauigkeit der Pässe angesprochen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Er kriegt einfach nicht die Bälle so geliefert, um seine Stärken komplett auszuspielen. Man muss aber auch sagen, da waren Drops dabei, über 3 Yards, auf Höhe der Line der Scrimmage, irgendwelche Screens und kurze Slants. Die darf kein Tyreek Hill droppen. Die darf eigentlich kein Receiver in der NFL droppen. Da war Konzentration einfach nicht da. Er hatte jetzt, wenn man so sein Twitter und seinen Medienauftritt verfolgt, nicht den Eindruck gemacht, dass er irgendwie keine Lust mehr hatte oder geistig abgeschlossen hat oder am Nölen ist und so weiter. Das war alles nicht der Fall. Der war da mal sehr positiv und auch Miami first und bla bla bla. Aber so ein bisschen die Konzentration hat da schon gefehlt, würde ich sagen. Jetzt muss man mal gucken. Es war ja gegen die Patriots, wie gesagt, schon ein bisschen besser und ich hoffe, dass wir jetzt so langsam zum alten Tyreek Hill zurückkommen. Ja.
Also gegen uns kann er noch, wie jetzt spielen und danach kann er gerne zurückkommen.
Ja.
Weil wir müssen, wenn wir 4-3 stehen, wir spielen dann gegen die Bills, gegen die Texans noch, gegen die Vikings und ja, das wäre gar nicht so schlecht, wenn man mit 4-3 da rein startet, als mit 3-4.
Ist für uns ähnlich, also ja. Du wirst es nicht wissen, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, bevor Tour wiederkommt, müssen wir kommt vielleicht gegen die Bills wieder. Ich würde das Bills-Spiel noch skippen, weil alle Verletzungen von Tua kamen im Spiel gegen die Bills. Das weiß man auch gar nicht so als Außenstehender. Alle schweren Verletzungen kamen irgendwie bis auf natürlich die Szene, die wir gegen die Bengals im Kopf haben. Das war immer gegen die Bills. Da waren ja auch nicht nur Concussions dabei. Ich würde ihn gegen die Bills noch rauslassen. Also in diesen 3 Spielen, Bills, Colts, Cardinals, sind für mich, wenn wir um die Playoffs mitspielen wollen, noch 2 Siege Pflicht. Und dann muss es eigentlich gegen die Colts auch einer werden. Da sitzen wir in einem Boot. Also das ist schon so ein kleines Must-Win-Spiel, glaube ich, für beide.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, Must-Win. Guter Hinweis auch. Beziehungsweise nein, noch. Jetzt wollte ich fast schon zum Überleiten zum Tippen, aber wir haben ja noch was anderes, nämlich Pick a Player. Tilo, ich sag jetzt einfach mal, du machst den Anfang. Welchen Spieler der Colts hättest du gerne?
Quentin Nelson. Ganz einfach. Wir brauchen O-Line-Hilfe.
Quentin Nelson. Ich würde gerade sagen, kannst du so ein kleines bisschen.
Ja, wer jetzt Quentin Nelson, wenn du es jetzt nicht sagst, Left Guard war für mich einer der besten Guards der Liga, war auch ein sehr hoher Pick. Ich weiß gar nicht, First Round Pick 2019 oder so, relativ hoch. Top 5, korrigiere mich.
Ja, da war Top 5.
Ja, genau. Für einen Guard ist das natürlich sehr hoch, hat aber auch bestätigt, wurde dann bezahlt, ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden, aber ihr kennt mich, für mich ist unsere O-Line ist das größte oder die größte Baustelle und ein Guard würde uns da sowas von helfen, deswegen ist es für mich eindeutig Quentin Nelson.
Ja, war Captain Obvious, deswegen durftest du auch als erster wählen, Thilo, jetzt darf aber Stefan sich einen Spieler von uns aussuchen.
Ich würde wegen unserer schwachen Defense Jalen Ramsey nehmen, auch wenn er teilweise verletzungsanfällig ist, aber trotzdem dieser Erfahrung auf Cornerback-Position kann uns auf jeden Fall viel helfen. Wir brauchen alles in der Defense und da kann ein Ramsey uns sehr doll helfen. Ich hätte sonst auch Hill getippt, aber wir haben halt aktuell richtig gute Offense, was letztes Jahr nicht der Fall war, so 100%. Und da sehe ich aktuell auch kein Verbesserungspotenzial eigentlich.
Okay. Ja, also ich schwank hin und her. Quentin Nelson ist natürlich der Spieler, den man auf jeden Fall in unserer Situation ins Auge fassen sollte. Jetzt gibt es da tatsächlich einen Spieler, den ich vom Namen her gerne hätte. Weil ich glaube, dass wir ihn dementsprechend wieder hinkriegen. Und zwar, ja, aber da kannst du mir dann gleich auch was zu sagen, Stefan. Quitty Pay.
Okay.
Es ist tatsächlich halt mehr der Name, als dass man in letzter Zeit irgendwas von guten Leistungen gehört hat. Stimmt das?
Ja, er war verletzt. Deswegen war er ein bisschen raus. Und er hat noch nicht das gezeigt, was man erwartet hat für einen First-Runder. Er kratzt immer so da ganz nah dran. Also er hat ja, Colts wissen noch nicht, ob sie die 50-Yard-Option ziehen oder nicht. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich finde den Pick interessant, weil Gegenstück Latu hätte ich, glaube ich, eher genommen, weil er mehr Potenzial hat wahrscheinlich als Quitty Pay. Aber ich hoffe auch, dass er irgendwann mal das zeigt, wo wir ihn gepickt haben. Weil ich fand den Pick damals eigentlich richtig gut. Aber er hat immer ein bisschen, wenn er wieder gut war, dann hat er sich wieder ein bisschen verletzt und dann muss er wieder sich zurückkämpfen. Mal schauen, ob es gegen eure O-Line vielleicht jetzt besser wird.
Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Picken, zum Tippen, nicht zum Picken. Gepickt haben wir gerade eben. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, seid ihr Favorit.
War auch Homegame.
Ja, das Over-Under liegt bei 43,5 Punkten. Ich fange diesmal an, würde ich einfach mal behaupten. Ich bleibe sogar bei dem Over, bei 43,5. Ich glaube, du hast es vorhin schön beschrieben, Stefan, ich glaube, dass die Fehler das Spiel entscheiden können. Und aus den Fehlern werden dementsprechend relativ schnell Touchdowns kommen und sowas. Das wird allerdings ein vergleichsweise enges Spiel. Und vergleichsweise eng. One Score, ich glaube, dass wir mit 6 Punkten gewinnen. Tatsächlich. Einfach aus dem Grund, Richardson wird mehr Fehler machen. Er wird uns auch wehtun, ja. Aber er wird mehr Fehler machen. Und wir werden halt eben nicht nur über das Laufspiel kommen, sondern endlich auch übers Passspiel zurückschlagen können. Was glaubst du denn, Stefan?
Also ich glaube halt im Moment, dass unsere gute O-Line und eure aktuell hohen Verletzungspech und deswegen nicht so starken Pass-Rush Richardson auf jeden Fall eine Karten spielt, dass er Zeit hat und überlegen kann. Und er hat jetzt zwei Wochen jetzt trainiert, weiter gelernt. Er sah gegen den Steelers bis zu seinen Verletzten auch gut aus. Somit hoffe ich, dass er sich in den 3 Wochen, wo er jetzt nicht gespielt hat oder ein halbes Spiel gemacht hat und 2 keine Spiele, sich weiterentwickelt hat und besser aussehen wird. Und ich glaube, im Endeffekt so sein, wir werden die ganze Zeit Kopf an Kopf sein. Und dann kommt irgendwann dieser Fehler und dann zieht eine Mannschaft von weg. Und ich bin natürlich für die Colts und die werden weg. Also wegziehen heißt für mich, dann mindestens 10 Punkte, dass man nicht mit einem Touchdown rankommt. Und dann wird das Spiel, also für aus meiner Sicht, mit 10 Punkten gewinnen. Und natürlich für eure Sicht, wenn man so aus Dolphins Sicht, würde ich sagen, dass die Dolphins dann aus 10 Punkten gewinnen werden. Aber ich glaube, es wird halt dann so am Ende sein, dass es dann noch 5 Minuten und man wird mit über einem Touchdown entfernt sein.
Bist du denn bei über 43,5 Punkten im Spiel?
Ja, ganz. Also ich glaube sogar, ja doch, auf jeden Fall. Weil das wird, unsere Defense nicht gut, ihr werdet 4 Punkten, wir werden 4 Punkten, auf jeden Fall drüber.
Gut, Tilo.
Ich habe dieses Mal auch kein gutes Gefühl. Ich habe, seitdem Tua nicht da ist, immer versucht, trotzdem positiv zu sein, habe immer für uns getippt. Dieses Mal, ich hatte ja schon angedeutet, ich erwarte, wir müssten viele Punkte machen, um zu gewinnen.
Es kommt was dabei.
Ja, das ist auch alles das, was ich mir irgendwie erhoffe. Und ich hoffe einfach, dass ich diesmal kein Recht habe, aber ich glaube, es wird das Under. Und wenn es das Under wird, werden wir das verlieren. Also unter 43 Punkte werden das verlieren. Und mir macht der Faktor Anthony Richardson / Jonathan Taylor, wenn er denn fit wäre, einfach doch ein bisschen Bauchschmerzen.
Also ich würde Jonathan Taylor, würde ich aus Bauchgefühl noch nicht sagen, dass er spielen wird. Also okay. ich habe einfach so, also lass den mal raus, das wäre eine Überraschung, dass er spielt, glaube ich, noch.
Okay, dann nehme ich ihn raus, dann bleibt es dabei, ich mache nur den Spread ein bisschen weniger, wir verlieren das mit 7.
Okay, ja. Das wäre, glaube ich, die Coverage zu dem Spiel. Hat einer von euch noch etwas?
Vielleicht noch ganz kurz, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Stefan, du kannst noch mal kurz sagen, wo kann man euch denn hören, wenn man jetzt eure Preview noch, wir machen die noch irgendwie in den Shownotes, aber du kannst ja auch noch mal sagen, ihr habt ja sicherlich auch schon aufgenommen zu dem Spiel.
Ja, uns kann man als Podcast For the Shoe heißen wir, hören auf Spotify und auf Apple. Auf die beiden üblichen, glaube ich, auf Deezer sind wir sogar auch. Aber ich weiß auf jeden Fall auf Apple und auf Spotify. Weil auf Deezer haben wir, glaube ich, keine Zuhörer. Also da höre ich niemanden, der auf Deezer uns hört. Deswegen. Und ja, haben wir auf jeden Fall schon aufgenommen. War auf jeden Fall wieder sehr interessante Diskussion. Wir haben auch größtenteils Titans Game ausgewertet. Also so ab Hälfte, könnt ihr dann die, wie wir über die Dolphins sehen, hören, weil wir mehr unsere Spiele auswerten, als auf die neuen Spiele schauen. Das ist so ein bisschen bei uns das Prinzip. Deswegen, wenn ihr reinhört, so ab der Hälfte, könnt ihr natürlich auch gerne den ganzen Cast hören, aber sonst, wenn ihr ab der Hälfte ungefähr, dann sehen wir so Richtung Dolphins.
Alles klar, ich werde das auf jeden Fall machen. Danke dir.
Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass du da warst, Stefan. Dankeschön, dass du da warst, Tino. Allen wünsche ich viel Spaß am Sonntag beim Spiel gegen die Colts.
Und ganz kurz, da habe ich, bevor wir, bei der Footballerei von euch welche gesehen. Da waren zwei von einem Fanclub von den Dolphins. Und da habe ich auch zum Abschluss gesagt, ich hoffe einfach, dass die Schiri das Spiel nicht entscheiden, ob für uns oder gegen uns. Einfach faires Spiel, keine schwierige Entscheidung, entscheidet das Spiel.
Ja, also das wollen wir immer eigentlich hoffen.
Weil das hat die Colts in der Vergangenheit sehr oft gehabt und das hoffe ich einfach nicht, ob es positiv oder negativ für uns ist, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn die Spieler im Vordergrund sind und nicht schwierige Entscheidungen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. In dem Sinne, ein schönes Spiel, ein schönes Wochenende, stay tuned und find's ab.